Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und bei mir zu Gast die Christine. Guten Morgen.
Hallo Manu. Hi, ich war schon lange nicht mehr da.
Ja, du warst letztes Mal da. Da hießen wir, glaube ich, noch Breakfast at Manu Spiels, gell?
Da gab es auch noch einen Sommer, der war ein Sommer. Und dieses Ding, was da draußen gerade passiert.
Das stimmt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert, seit du letztes Mal da warst. Und genau, stell dich mal kurz vor.
Stimmt, ich war dreimal da und habe dreimal was anderes gemacht.
Du wechselst deine Jobs so oft wie deine Haarfarbe wahrscheinlich.
Ja,
nein, wie deine Haarfarbe.
Wie die Haarfarbe, stimmt. Das stimmt tatsächlich auch. Also ich hatte jetzt auch erst rote Haare und dann blaue und jetzt schwarze. Aber was ich eigentlich mache, ich habe damals, beim ersten Podcast war ich noch bei Zockwork Orange, da habe ich ganz, ganz viel gebloggt. Bin dann letztes Jahr, als wir uns zu Dustin Elysian Tale gesprochen haben, war ich aktuell bei GameStar und GamePro. Hab da Artikelchen in meinen Rechner gehauen und dann von dem Rechner in das Internet und die Zeitschrift. Und jetzt bin ich aktuell bei High Five. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich mit so ganz viel Zeug für digital liebende Menschen beschäftigt. Also Videospielen, Filme, Serie, Twitter, Netzkultur und so ein Kram halt.
Und aber gar nicht so arg Videospiel, obwohl es ja eigentlich aus lauter GameStar-Redakteuren besteht, euer Team, ne?
Genau, also wir sind alle von GameStar und GamePro rüber zu High Five. Die meisten von uns machen das auch noch weiter. Aber Videospiele ist halt eben nicht unser einziges Thema. Wir machen halt auch relativ viel zu Games, aber wir wollen uns eben nicht so als, wir sind ein Gaming-Kanal hinstellen, sondern wir machen eben auch andere Sachen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, gerne mal irgendwie eine Talkshow zum Thema Game of Thrones oder was es halt noch irgendwie gerade so aktuellen Kram irgendwie in der Filmwelt gibt, sind ja auch auf jeden Fall Themen, wenn man mal so ein bisschen Twitter und die Leute, die auch Videospiele mögen, beobachtet, die auf jeden Fall besprochen werden. Und da kümmern wir uns auch drum.
Wie geht ihr mit den Reaktionen so um? Also ich meine, wenn man so einen YouTube-Kanal hat und ihr habt ja auch relativ große Aufmerksamkeit, weil ihr halt einfach auch aus diesem IDG-Umfeld gekommen seid, wo Leute wie Fabian halt auch einen großen Fankreis quasi mitgenommen haben, kam ja nicht nur positive Kritik, damit muss man, glaube ich, leben bei YouTube, oder?
Absolut. Also du musst natürlich schon grundsätzlich erstmal wissen, dass auf YouTube hast du immer Trolle, du hast immer Leute, die irgendwie sagen, hey, du bist scheiße, ich habe jetzt irgendwie so ein ich weiß es gerade gar nicht, wie er heißt, aber ich habe einen, der unter jedem Video, in dem ich vorkomme, rumflennt, wie scheiße und unnötig ich sei. Das nimmt man halt irgendwann dann einfach mit einem gewissen Humor. Aber ich muss.
Heißt der Fabu? Nee.
Fast richtig. Das ist halt so, man gewöhnt sich halt daran, aber man muss dazu sagen, wir haben echt, also High Five hat eine echt relativ freundliche Zielgruppe. Also wir, unsere Zuschauer sind echt durchweg, ich sag mal, 95% und mehr sind wirklich sehr, sehr lieb und sind immer super nett in den Kommentaren und stellen uns nette Fragen und loben uns für das, was wir gemacht haben. Also wir haben da echt Glück. Wir haben so die großen Trolle haben wir nicht irgendwie abgekriegt, aber man kommt natürlich nie ganz drum rum.
Ja, ich war so ein bisschen enttäuscht, ganz persönlich, weil ich dachte, oh, irgendwie 5 Gamer, die irgendwie einen YouTube-Kanal kriegen und auch noch 5 nette Leute, die ich irgendwie teilweise auch eben so mal in echt erlebt habe, die machen da jetzt ein Studio und machen da irgendwie eine Sendung so, die ich mir anschauen kann. Und als ich es mir dann angeschaut habe, war dann halt oft so das Thema, ich fühle mich nicht angesprochen. Also, zielt ihr gezielt auf jüngere Leute oder bin ich einfach zu alt geworden für sowas?
Ich würde einfach sagen, also so konkret kann man es gar nicht sagen. Wir versuchen einfach in verschiedenen Bereichen mal uns auch momentan viel noch auszuprobieren. Ey, welche Show funktioniert? Wir hatten jetzt eine Kochshow. Ich mache gerade eine Bastelshow, wo ich so Geek-Stuff für die Wohnung quasi bastel. Also wie zum Beispiel so ein Zelda-Schlüsselbrett oder so. Das sind halt unterschiedliche Formate, die sich auch an unterschiedliche Zielgruppen richten. Aber grundsätzlich richten wir uns an die Masse von den Leuten, die halt eben digital unterwegs sind. Und da gibt es natürlich die einen, die sagen, hey, ich gucke mir halt lieber eine Talkshow an und wie irgendwie 30 Minuten über Dr. Who redet. Und die nächsten sagen, ey, ich will aber lieber 5 Minuten Nino und Fabian, wie sie halt Späßchen machen. So. Da gibt's halt einfach unterschiedliche Leute und unterschiedliche Vorlieben. Und das ist auch das, was wir momentan recht viel machen. Also da hat jeder so ein bisschen so auch seinen Bereich bei uns. Gar nicht mal bewusst so getrennt, aber das ist so, das ergibt sich halt so. Also Nino und Fabian sind natürlich immer sehr lustig. Ich kümmere mich dann öfter mal eher um eine Talkshow-Sendung. Also so ist es bei uns momentan.
Genau, und da ihr nicht so arg viel über Spiele redet, machen wir das heute. Wir wollten ja gar nicht so arg über High Five reden. Wir wollten über Battleblock Theater reden, dem neuen Spiel, auf das wir beide ziemlich hingefiebert haben. Ja. Es ist nämlich der, also kein Nachfolger, aber vom gleichen Studio, die auch Castle Crashers gemacht haben, was wir beide, glaube ich, bis zum Abwinken zelebriert haben.
Ja, Castle Crashers, das war 2008 und ich glaube, ich habe das dreimal durchgespielt oder so. War ja dieser kleine Prügler mit diesem kleinen, manchmal habe ich immer diese englischen Worte im Kopf, da fallen mir die Deutschen nicht ein. Diese Knights, was ist das Deutsche?
Die Ritter.
Die Ritter, das war's. Die Ritter, die kleinen farbigen, mit denen man sich irgendwie dadurch diese süße Comicwelt geprügelt hat. Ich hatte damals unglaublich viel Spaß und habe dieses Battleblock Theater über Jahre verfolgt und immer im Blog so mitgelesen, wann kommt es endlich raus.
Das konnte man ja auch jahrelang mitverfolgen. Ja, total. Das konnte man auch jahrelang mitverfolgen, weil The Behemoth, also das Entwicklerstudio, sich da auch ganz schön lange Zeit gelassen haben und einfach keine Hektik haben walten lassen. Und er immer wieder gesagt hat, ja, when it's ready. Und das hat ganz schön lange gedauert.
Das ist aber auch gut, das hat sich gelohnt, finde ich. Also ich finde es immer besser, wenn die Entwickler sich Zeit lassen und das Ergebnis am Ende eben doch irgendwie besser ist, als wenn es dann doch einfach durch Fangejammer oder so schon früher auf den Markt geschmissen wird.
Dann erzähl doch mal, was ist Battleblock Theater? Es hat ja nicht mehr so viel mit, außer dem Grafikstil mit Castle Crashers zu tun.
Das stimmt, das ist eigentlich ein komplett anderes Game. Das ist jetzt mehr so ein, ja, ich würde erstmal grob sagen, halt ein Plattformer, also so eine Art Jump'n'Run. Und der Kern vom Spiel ist im Prinzip, dass man mit seinen Figürchen, die man sich vorher aussucht, in verschiedene Level geschmissen wird, die aus Blöcken bestehen. Wie der Name schon sagt, Battleblock Theater. Und diese einzelnen Blöcke haben unterschiedliche Eigenschaften. Also das heißt, es gibt dann Blöcke, über die laufe ich und dann bleibe ich irgendwie dran kleben. Oder es gibt Blöcke, die sind heiß und mit Lava irgendwie, das erkennt man dann auch. Die haben dann immer eine bestimmte Optik, die sich ziemlich schnell einträgt. Und wenn man auf so einen heißen Lavastein kommt, dann verbrennt man sich quasi die Füße und wird in die Luft geschleudert. Also das jetzt nur mal so als Beispiel. Und dadurch setzt sich dann halt unterschiedlich zusammen. Dadurch ergibt sich eben dann ein kleines Platforming-Level, durch das man durchhüpft und so ein paar Diamanten einsammelt, um dann am Ende durch den Ausgang zu dürfen.
Genau, klingt so, jetzt aber erstmal wie jedes andere Plattformer-Jump'n'Run-Spiel auch, oder?
Ich glaube, das mit den Blöcken gab es auch schon mal so ähnlich in Blocks That Matter. Ich habe das selber jetzt gar nicht gespielt, aber irgendwie auch mal ein paar Videos von gesehen. Aber es klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, das stimmt.
Der große Unterschied liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, also als ich es gespielt habe, der Koop-Modus ist eigentlich so das Herzstück. Man kann es auch alleine spielen, aber es lebt schon eigentlich davon, dass man zu zweit durch dieses Spiel geht. Ich meine, Castle Crashers war ein Viererspiel, das hat am meisten Spaß gemacht zu viert. Und Battleblock Theater ist jetzt ein reiner Koop-Titel.
Würde ich schon sagen. Also das Gute an Battleblock Theater ist, dass man es halt eben auf beide Arten so spielen kann. Also du gehst halt alleine rein und hast ein wirklich gutes, komplexes Level und du gehst zu zweit rein und hast nicht nur so einen Aufwasch einfach, also du spielst nicht das gleiche Level, was du auch alleine gespielt hättest, sondern du spielst eben angepasste Level. Das heißt, irgendwie eine Stelle, wo ich sonst alleine hätte hochhüpfen können, da wird dann halt zu zweit irgendwie sowas umgebaut, dass ich da mit einer Person dann irgendwie den anderen stützen muss und hochdrücken muss, damit der dann über diese Distanz eben quasi hinwegkommt.
Genau, also das finde ich immer super. Also es ist wirklich
sehr darauf ausgelegt, da eben zu zweit dann auch durchzulaufen.
Wer das Lara Croft Guardian of Light gespielt hat, der weiß so ungefähr, was gemeint ist. Also da gibt's dann halt irgendwelche Brückenteile oder so nicht, die man dann zu zweit gegenseitig sich überbrücken muss. Bei Battleblock Theater kann man zum Beispiel so eine Hand ausstrecken, was ich sehr süß finde.
Oh ja.
So nach unten und dann kann der andere hochhüpfen, sich an der Hand festhalten. Man kann jemanden packen. Bitte?
Die schauen auch immer so
niedlich. Ja, man kann jemanden packen, den auf die andere Seite rüberwerfen. Natürlich gibt's auch Schalterrätsel, dass ich irgendwo einen Block betätigen muss, damit sich eine unsichtbare Brücke oder so eine durchsichtige Brücke formt. Dann muss der andere rüber, dort wieder auf den Schalter treten, damit ich rüberlaufen kann und nicht in die Lava falle. Und natürlich, da liegt ja dann auch der Reiz bei solchen Spielen, ist dann mein Freund natürlich so dreist und tritt in dem Moment vom Schalter runter, wo ich über der Lava bin. Weil das Sterben ist ein Riesengaudi, aber das Sterben ist ja auch nicht wirklich schlimm in dem Spiel. Man spawnt dann halt einfach am letzten Punkt wieder.
Genau, es gibt halt zum einen gibt so kleine Fähnchen, die so ja so eine Art Checkpoint ausmachen. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man irgendwie nochmal ins Level geht, um halt schneller durchzurennen. Dann zeigen die auch unten drunter so die Zeit an, wie lange habe ich jetzt genau von der einen Frage bis zur nächsten gebraucht. Das ist eigentlich ganz praktisch, gerade für so Speedruns. Also selbst da hat man nochmal Potenzial, auch jedes Level bis ins letzte quasi auszureizen. Mhm. Ich finde das auch wirklich cool, weil normalerweise bin ich so jemand, ich renne dann durch. Aber da macht es halt wirklich Spaß, diese Diamanten, die ich eben brauche, um das Level zu beenden und eben noch für andere Dinge, die ich mir dann kaufen kann. Und es gibt noch so Wollknäuel, also so eine Art Bonuspunkt-Ding. Es macht wirklich Spaß, sie zu sammeln, eben weil die Tode nicht so hart bestraft werden. Also man kann in die Lava fallen und ist wirklich dann ein paar Meter davor, taucht man wieder auf. Also es geht wirklich mehr darum, eben diese Strategie zu finden, wie komme ich durch das Level, wie sammle ich alles ein und wie mache ich vielleicht dann beim zweiten Versuch den Sieg an.
Genau, so typisch wie bei den Mario-Spielen eben auch. Durch den Level durchkommen ist eins, das ist meistens relativ easy. Es sind auch schöne Ideen dabei, also man kann dann irgendwie Engelsflügel freischalten, so als kurzzeitiges Item, um dann halt irgendwo hochzufliegen. Also es sind echt witzige Sachen dabei, aber der eigentliche Reiz liegt dann natürlich, das Ding zu komplettieren. Also wie du es gesagt hast, es gibt eine bestimmte Anzahl von Diamanten, die ich im Level aufsammeln muss, damit sich die Tür öffnet, und alles, was ich darüber hinaus sammle, sind dann sozusagen Bonusgeschichten, um den Level komplett zu schaffen. Ein Faktor ist dann immer noch die Zeit, also ich kann es dann nochmal probieren, um möglichst schnell durchzukommen, dann kriege ich auch nochmal eine Belohnung, und ein anderer Faktor ist, glaube ich, noch, wenn ich nicht sterbe, gell? Irgendwie solche Faktoren
gibt es. Ja, genau, es gibt am Ende auf jeden Fall dann so eine Punktebewertung irgendwie in einem Stempel, und man hat natürlich immer immer diesen Drang, die höchste Punktzahl zu schaffen und alles einzusammeln. Genau. Aber man braucht die Sachen ja dann auch tatsächlich für weitere Dinge. Man kann sich für die Wollknäuel, das sind quasi Punkte, um sich Waffen zu kaufen. Also du hast halt dein Figürchen, das du steuerst, hat halt auch immer eine Waffe dabei. Das sind auch so total absurde Sachen, wie irgendwelche...
So eine Frisbee-Scheibe, die dann explodiert oder sowas.
Ja, genau, so eine Tretmine. Oder so ein Giftblubberbläschen. Da kann man sich dann auch zu zweit unglaublich auf die Nerven gehen. aber das ist ganz süß. Und mit diesen Wollknäueln kaufe ich mir halt neue Waffen. Und mit den Diamanten kann man sich neue Köpfe kaufen. Also die Figürchen, das sind so ganz, ganz süß designte, wer halt Castle Crashers kennt, der kann sich das ungefähr vorstellen, ganz süß designte Figürchen, die haben dann auch irgendwie, die haben ein paar welche, die haben so einen Zylinderkopf, und dann gibt's welche mit einem Dreieckigen und mit so einem Pyramidenkopf, und mit den Diamanten kaufe ich mir neue, zum Beispiel, ja, ich gebe mal ein Beispiel, ich glaube, dieser Zylinderkopf, da gibt's dann irgendwie einen mit so einem Schnurrbart und so
eine, ja, oder Alienköpfe oder irgendwelche Helme halt dazu, genau.
Also unglaublich schön, und irgendwie macht es auch diesen Reiz aus, die Diamanten zu sammeln, um halt diese ganzen Köpfe alle zu sammeln. Und
genau, die halt aber keinerlei Wirkung haben. Also das ist wirklich nur eine reine optische Geschichte. Macht aber trotzdem Spaß. Es hat so ein bisschen was von diesen Kinderbüchern früher, wo man oben und in der Mitte und unten umblättern konnte, und dann hatte man irgendwie einen Krokofant. Kennst du die?
Nee, ich kenne die nicht, aber die macht das echt, also ich finde das echt schön, weil es hat so was, ja, von einer Entdeckungsreise irgendwie. Und man entdeckt halt immer wieder neue kleine Köpfchen irgendwie. Man weiß nicht, wie jetzt der nächste aussieht, den man sich kauft. Und es sind halt so unglaublich süß designt, dass es einfach Spaß macht, schon wieder neuen zu entdecken. Ja.
Das Spiel an sich ist, also unabhängig von diesen ganzen Items, die man freischalten kann, ist es wirklich ein klasse Koop-Spiel. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Ich kann es nicht so richtig sagen. Ich habe es eine Weile gespielt, dann auch zu zweit. Aber es war dann halt im Endeffekt, hat mir so das, was Castle Crashers irgendwie mich so richtig gepackt hatte, das hatte das Spiel nicht. Ging es dir anders? Also hast du es wirklich genauso gefeiert? Hat sich die Wartezeit gelohnt? Ich war so auf sehr hohem Niveau, aber dann doch so ein bisschen enttäuscht, weil es halt doch nur einfach ein guter Plattformer ist.
Also ich habe es schon ziemlich gefeiert, als es rauskam. Ich habe es mittlerweile auch immer noch nicht komplett durchgespielt, weil ich das im Koop auch spiele, und zwar mit meinem Freund, der nicht im gleichen Ort wohnt wie ich. Dadurch schaffen wir das nicht so häufig. Und dann kommen ja auch immer noch diese ganzen Serien und die anderen Spiele, und man kennt das ja. Aber ich bin doch mit ihm zusammen relativ weit durchgekommen, und wir hatten eigentlich kontinuierlich Spaß. Also es wurde natürlich zum Ende hin immer ein bisschen knackiger, und es gibt auch wirklich Level, wo du sehr, sehr, sehr genau springen musst, teilweise wirklich auch die Millimeter genau, damit du irgendwo an der Stelle eben weiterkommst. Das kann schon frustrieren, und da kann auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man auch sagt, okay, da brechen sicherlich einige Leute ab. Aber mir ging es nicht so. Also ich hatte, die Herausforderung hat eigentlich immer echt Spaß gemacht, und ich finde es auch total schön, weil es halt so unglaublich gut auch erzählt ist. Also für mich ist das alleine schon immer so ein Grund, weiterzukommen, weil ich wissen will, wie die Story weitererzählt wird. Gar nicht wegen der Story an sich, weil das muss man vielleicht auch mal sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Man ist irgendwie auf einem Schiff und hat irgendwie eine Bruchlandung irgendwie in der Nähe von einer Insel läuft dann eben über diese Insel, und dann gibt es irgendwie ein paar Katzen, die einen gefangen nehmen, und man ist quasi, wenn man in dieses Level geschmissen wird auf Blöcken, ist man quasi in eine Art Theater für diese Katzen. Man muss also diese Katzen bespaßen, und die geben dir dann eben am Ende diese Note für, wie toll du das Level halt bewältigt hast. Und das Ganze ist halt so unglaublich schräg erzählt. Also es hat so einen Erzähler, der auch dann im Level dann auch nochmal so, ja, irgendwelche Furz-Jokes rausholt und so und irgendwelche Sachen kommentiert. Und der erzählt auch diese Geschichte mit so einem sehr süßen Zeichenstil und so, wie nennt man das, diese Figürchen im Theater, weißt du, wenn du so wie beim Kasperle-Theater irgendwie
genau, so, hast, so, auf so, einem Papp, Stock. So Pappfiguren auf einem Stock. Also es ist eine Mischung aus Kasperle-Theater und diesem chinesischen Figurentheater. Genau. Und dann mit einem wahnsinnig britischen, schrägen Fake-Akzent. Das ist eine wahre Freude. Also wer das Spiel nicht gespielt hat und sich auch nicht ganz sicher ist, ich habe im Blog auf jeden Fall den Trailer vom Intro dazu verlinkt, weil der ist, glaube ich, mit der coolste Trailer, den das ganze Jahr bis jetzt irgendwie, der bis jetzt rauskam. So ein irrsinniges Intro wie von diesem Spiel habe ich noch selten gesehen. Also allein dafür lohnt sich schon, das Spiel anzugucken.
Und das finde ich halt auch. Also egal, wie gut das Spiel ist oder wie nervig eine Stelle ist, es reizt mich einfach weiter zu spielen, weil ich habe halt total Bock, diesen Erzähler wieder zu hören, wie er jetzt halt wieder irgendeine total absurde Geschichte über diese Katzen und diesen komischen magischen Hut irgendwie rausholt. Und es ist also wirklich eins der wenigen Spiele, das mich seit Jahren zum Heulen vor Lachen gebracht hat, weil ich es so witzig finde.
Ja, na, das kriegt The Behemoth immer sehr gut hin. Also das war bei Castle Crashers ja auch schon das Highlight. So dieses ganze Drumherum, die skurrile Art der Gegner und wie die reagieren, wenn du sie triffst. Das Spiel an sich war ja einfach nur ein einfacher Brawler. Ne? Ja, das hat ja nicht wahnsinnig viel Tiefe gehabt, außer jetzt die Waffen irgendwie da abzugraden. Aber so dieses ganze Setting und die ganze Atmosphäre, und das kriegt Battleblock Theater auch sehr gut hin. Die Atmosphäre, ja. so abartig wie dieses Setting auch ist. Ja, und du bist ja wirklich dauernd in diesem Theater mit dem Vorhang. Und kaufst dir dann da deine komischen, das macht alles so gar keinen Sinn in sich, aber es ist wunderbar gezeichnet und wunderbar animiert vor allem auch.
Ja, absolut. Also das Spiel ist toll, aber die Verpackung ist halt nochmal irgendwie eine Ecke besser, finde ich. Ja. Von daher, also nein, ich kann mich da nicht dir anschließen. Mir hat das echt viel Spaß gemacht.
Ja, ich sag ja, es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Also ich will es wegen der Atmosphäre spielen, aber vom Plattformer her ist es mir dann, alleine fand ich es nicht reizvoll genug, und zu zweit dauert halt einfach, bis man immer jemanden da hat, der auch auf dem gleichen Level. Weil das wäre noch so ein kleiner Nachteil, den ich habe. Bei so einem Koop-Spiel, du musst schon auf einem gleichen Niveau sein. Du kannst nicht irgendwie einfach jemanden dazusetzen, der noch nie ein Gamepad in der Hand hatte. Weil dazu muss man gut genug gleichzeitig spielen, weil man eben sehr aufeinander abhängig ist. Ja, also bei Rayman oder bei Super Mario, da macht's dann auch stellenweise nichts, wenn der eine ein bisschen schlechter ist. Dann kann er halt als Luftblase nebenher schweben und du kannst ihn dann wieder befreien, wenn es besser wird. Und das funktioniert bei dem Spiel überhaupt nicht. Also du musst schon sehr gut aufeinander abgestimmt sein, um den Levelausgang zu erreichen und vor allem die ganzen Secrets zu finden.
Am besten ist es halt auch, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man halt wirklich im Raum miteinander sitzt, weil man kann sich echt wirklich gut absprechen. Das zoomt auch schön raus, wenn der eine jetzt plötzlich
geht's
der
überhaupt
Meinung
online?
Ist.
Geht glaube ich gar nicht.
Ich bin mir sicher. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht lügen. Wir müssen das nachgucken.
Ich darf nicht klicken. Ich habe Klickverbot im Podcast, sonst würde ich
jetzt nachgucken. Habe ich auch schon gehört. Soll ich für dich gucken?
Nein. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es ist zu stark lokal.
Aber es ist auf jeden Fall auch ein Sinn und Zweck, dass man es lokal macht. Ja. Also, das habe ich auch gemerkt. Es ist schon wichtig, dass man sich abspricht. Und
genau, und es lebt halt auch von dieser Gehässigkeit, wenn man den anderen dann doch mal fallen lässt und so.
Ja, absolut. Also das machen wir ständig. Also es gehört einfach dazu und das macht das Spiel auch einfach noch mal eine Ecke witziger. Und
ja. Ja. Gut, ist leider nur für Xbox Live momentan.
Ja, leider.
Ist halt so ein Exklusivdeal, aber die Xbox 360 ist ja nicht so böse wie die Xbox One. Die kann man sich schon noch anschaffen für so ein Spiel.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch für diese Modi, die es sonst noch dabei gibt, die wir jetzt auch gar nicht erwähnen. Diese Multiplayer-Arena-Modi, die ja auch nochmal ganz witzig sind, die man dann auch teilweise mit 4 Leuten spielen kann. Also es eignet sich auch echt super irgendwie für so eine Party direkt zu viert vor der Xbox.
Genau, und ich habe auf der Webseite jetzt auch gerade vorhin gesehen, dass es ein Title-Update irgendwie gab. Also da kamen irgendwie auch nochmal neue Sachen dazu.
Echt?
Muss man vielleicht nochmal reingucken. Gut, weiß man denn schon, was von Behemoth als nächstes kommt? Ist da schon was angekündigt als viertes Spiel?
Ich bezweifle es ganz stark. Also ich habe mich echt nicht mehr schlau gemacht in letzter Zeit. Aber nach Castle Crashers, bis die Battleblock 4 Ankündigung kam, also ein Jahr ist da bestimmt verstrichen.
Ja, vielleicht wird es auf der E3 was geben. Schauen wir mal.
Frühestens denke ich aber wahrscheinlich eher erst so gegen Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächstes. Aber was auch immer es wird sicherlich noch 5 oder 6 Jahre dauern, bis wir es dann spielen.
Genau. Bis dahin hast du nochmal eine neue Haarfarbe und dann kommst du einfach wieder in den Podcast.
Genau, vielleicht auch mal dort. Mal gucken. Vielleicht auch nicht.
Gut, die Demo auf jeden Fall kann ich empfehlen. Xbox Live Arcade Games haben ja immer eine Demo. Wer sich jetzt nicht ganz sicher ist, die ist sehr umfangreich und man kann auch schon zu zweit spielen. Man hat eben den Nachteil, dass man nicht speichern kann, aber man kann, glaube ich, so die ganze erste Welt oder so, auf jeden Fall nicht alles, aber man kann 6, 7 Level kann man locker anspielen und auch alles ausprobieren. Also danach weiß man eigentlich relativ sicher, ob das Spiel für einen gedacht ist oder nicht.
Ja.
Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch.
Ich danke dir, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte. Und ihr, die alle zuhört, spielt das Spiel, das ist gut.
In diesem Sinne. Tschüss.
Tschüss.